willkommen zur 5. Folge des Focus on DevOps Podcasts. Nachdem wir uns in den letzten Folgen sehr stark mit den Themen, was ist eigentlich überhaupt DevOps, oder auch technischen Themen wie Infrastructure as Code beschäftigt haben, wollen wir heute das erste Mal mit so einer Folge starten, die eher so in die Richtung Selbsthilfegruppe geht. Das heißt, wir, und das ist heute der Waldemar.
Hi, freut mich hier zu sein, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Dann ist der Michael mit dabei.
Guten Tag.
Und dann haben wir noch den Jan.
Moin Moin.
Und wir werden uns heute über das Thema Frontend-Frameworks unterhalten. Und da haben wir uns überlegt, das könnte mal ein Thema sein, wo sich ja doch einiges entwickelt, wo auch jeder Einzelne wahrscheinlich eine ganz gute Entwicklungskurve hingelegt hat über die letzten Jahre und wo man vielleicht auch mal gezwungen wird, was anderes zu machen. Und naja, ich glaube, das ist einfach etwas, mit dem sich jeder, der so State-of-the-Art Anwendungen heute entwickelt, mal mit auseinandersetzen musste und da bestimmt auch das ein oder andere mit durch hat. Bevor wir uns aber den einzelnen Frameworks widmen, würde ich nochmal ganz kurz bei euch durchgehen und sagen, dass ihr mal ganz kurz erzählt, was habt ihr eigentlich für einen Bezug dazu? Also warum seid ihr heute mit hier? Warum ist das für euch ein Thema? Wie lange macht ihr das vielleicht auch schon? Da gebe ich mal einfach das Wort an Michael.
Jo, grundsätzlich in der IT bin ich seit 15 Jahren jetzt schon, oh mein Gott. hab dort im Grunde genommen, ich komme ursprünglich aus der IT-Systemadministration und habe viel Infrastruktur gemacht und habe mich halt dann so Richtung Softwareentwicklung weiterentwickelt. Privat mache ich das schon länger. Und da kam man halt einfach dazu, dass man da so seine ersten Webseiten, Web-Applikationen baut. Und so bin ich dann im Grunde genommen da rangekommen. Also einfach vom Anfang an von all den Dingen, die in irgendeiner Form zur Verfügung standen, zu den Frontend-Frameworks, die es halt jetzt gibt. Ich habe allerdings nicht den 100% Frontend-Fokus. Ich bin da eher halt Full-Stack unterwegs, würde ich sagen.
Bist du da auch jemand, der so alte Projekte irgendwo nochmal archiviert hat, wo man dann so drüber stolpert und sich denkt, oha, was habe ich denn da vor 10 Jahren verbrochen?
Das tut manchmal ein bisschen weh, aber es ist auch irgendwie schön zu sehen, was sich daraus dann irgendwie entwickelt hat. Mhm.
Ja, danke dir. Dann, Waldemar, was hast du für eine Beziehung zu Frontends?
Mhm. Ich habe vor 8 Jahren mein Studium damals angefangen. Und während so einem Studium in Informatik lernt man halt allerlei diverse Programmiersprachen, verschiedene Webentwicklung, Systementwicklung und sonstiges. Und da war ich immer eher in die Webentwicklung vertieft und habe da so während meiner Studienlaufbahn bemerkt, dass ich eher Frontend-affin bin als jetzt im Backend und mir das einfach viel Spaß macht, das Ganze da auch zu gestalten, was vielen Leuten ja eher nicht so gefällt. Und mache das jetzt auch hier bei uns im Team, bei der SVA. Also bin hauptsächlich Frontend-Entwickler. Ab und zu mal was im Backend, aber das ist eher nebensächlich. Und in den letzten Jahren sehr viel mit Frontend-Frameworks unterwegs. Und probiere mich da durch und entwickle mich da in dem weiter.
Frontend und Design, finde ich, sind ja meistens auch oder ab und zu auch so eine Sachen, wo man vielleicht doch die ein oder andere Stunde auch so im Programm wie Photoshop mit verbringt. Ist das auch ein Thema, dass du da irgendwo vorher irgendwelche Tools für Wireframes hast und daraus dann ein Frontend baust? Oder bist du halt schon eher so, du entwickelst was und dann fängst du halt direkt an zu coden, bevor du halt irgendwie nochmal eine Bildbearbeitungssoftware in Verwendung hast?
So, aktuell haben wir extra eine UX-UI-Designerin, die das für uns macht. davor war es wirklich teilweise so, dass man es selber macht, aber da ist es zumindest bei mir so gewesen, dass ich nicht Photoshop oder sonstiges verwendet habe, sondern eher sowas wie Figma. Das ist eine spezielle Software für Wireframes und in diesem ganzen Softwarebereich wird auch immer mehr weiterentwickelt, dass du da irgendwie ganze CSS-Snippets sogar rauskriegst von deinen Gestaltungen, die du da machst. Und wenn man die Zeit hat und wirklich viel Wert auf das Design legt, dann sollte man das schon vorausplanen.
Das heißt, du bist in der wunderschönen Situation, dass du eigentlich das schon in Wireframes vorgelegt kriegst, die sich jemand schon darüber Gedanken gemacht hat, wie der User da so drüber fliegt und du musst es dann halt bloß noch umsetzen.
Ja, ein paar Mal diskutiert man nochmal zusammen drüber, aber im Prinzip kann man das so sagen, ja.
Schön, danke dir. Dann, Jan, wie kommst du zu diesem Thema?
Ich habe angefangen damals, ich glaube, das war in Opas altem Pentium 2, selber zu programmieren und dann ging es natürlich mit HTML los. Und seitdem bin ich irgendwie immer so am Web lang geschrammt und auch am Frontend. Das ging dann über Java Swing weiter zu PHP-Foren, die ich dann aufgesetzt habe. Und so ist das einfach immer irgendwie nebenbei weitergelaufen. Und jetzt bei SVA bin ich dann der, der von Enrico angerufen wird, wenn irgendwas gemacht werden muss in Sachen Frontend. Und da bilde ich mich eigentlich auch ständig weiter. Jetzt habe ich gerade ein Projekt mit ziemlich viel React und das ist echt ein cooles Teil, muss ich sagen.
Ja, ich wünschte, ich würde da auch mehr machen, obwohl eigentlich wünschte ich es nicht, denn also ich finde es auch immer eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich ein bisschen weiter davon weg bin. Allerdings habe ich auch so in der Programmierung den ein oder anderen Zweig meiner Vergangenheit, wo ich auch mal so Webanwendungen gebaut habe, aber das ist eher vor den Frameworks und eher so zu Zeiten, wo Bootstrap gerade aufkam, interessant gewesen. Ich war eigentlich noch nie jemand, der Dinge schön machen konnte und ich habe mich immer richtig gefreut, dass es irgendwann einfach so, ich googeln konnte, hey, Bootstrap Template, Webadmin, irgendwas und dann habe ich da einfach wilde PHP-Snippets zwischendurch gebaut und da tolle Sachen gemacht. Also für damals toll, aber für heute maße ich mir das nicht mehr an, dieses ganze Thema vollumfänglich zu beherrschen. Aber ich kann es lesen, also von daher ist das jetzt nicht ganz, dass das so böhmische Dörfer sind.
Vielleicht kannst du die Retro-Phase einläuten.
Ja. Also so wie man heute quasi auch anfängt, nochmal Super Nintendo zu spielen, das Ding nochmal auszugraben. Und ich meine, die Spiele von damals sind echt mega im Vergleich zu dem, was heute so gebaut wird. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal eine MySpace-Seite haben will oder wie diese ganzen Webhoster damals so hießen, wo man irgendwie 100 MB Free Webspace bekommen hat. Das, ich glaube, man will das heute nicht mehr. Also nicht mal aus nostalgischen Zwecken. Und ich habe da auch manche Projekte, ich bin ja so ein Datenmessi, und manche Sachen habe ich da aufgehoben. Wenn ich da so reingucke, dann denke ich mir, er hat seinen Zweck erfüllt, aber heute, nee, lieber nicht. Wie ist da bei euch so die Geschichte? Habt ihr da besondere Sachen zu erzählen, so gerade aus der Zeit, vor den höheren Frameworks, die es heute so gibt? Wie habt ihr das damals gemacht?
Also es war ja so, dass man damals, bevor es sowas wie Bootstrap gab, beziehungsweise bevor man das selbst genutzt hat, man sehr viel Aufwand in sein CSS gesteckt hat, in das ganze Styling. Und im Endeffekt, wenn du es responsive haben wolltest, sah es halt trotzdem kacke aus. Da hattest du einfach, also da hattest du keine Chance, muss man schon ehrlich sagen, wenn du da einmal das Fenster zusammengezogen hast, da war alles kreuz und quer. Es war keine schöne Zeit.
Wisst ihr noch, wie das war, wenn man aus Photoshop einfach die Grafiken exportiert hat, das gesliced hat und das dann in Tabellen gepackt hat, damit das einigermaßen
auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann den Header so zu bauen, dass man ihn beliebig in die Breite ziehen kann. Das
habe ich so, auch noch gemacht. Dann so Farbeffekte, also die man so erzeugt hat mit einem langen, keine Ahnung, 120 mal ein Pixel breit und ist dann Farbeffekt und den hat man dann einfach auf Repeat gesetzt, damit sowas halt geht. Ich meine, das heute ist das ja alles deutlich anders. Wenn man sich heute mal so allein die CSS-Frameworks so anguckt, da geht so geiler Scheiß, wo ich mir dachte, okay, das hat man damals auch irgendwie anders gemacht.
Wobei CSS ist ja schon, das ist ja schon die Zukunft im Grunde genommen. Also weiß ich nicht, ich habe irgendwie noch mit der ersten HTML-Seite da irgendwie was gebaut, da wusste ich ja nicht ansatzweise, was CSS überhaupt ist. Das war so dieses typische, der Onkel ruft an und sagt, hör mal hier, du kannst doch was mit dem Computer. jeder Fußballverein, der braucht eine Homepage. kannst du da nicht mal ein bisschen HTML programmieren? Mhm. ist ja auch immer schwierig, das so zu sagen, wenn einem das rausrutscht, weil wenn das Internet das mitbekommt. Ja, auf jeden Fall eine Seite in HTML zu erstellen. Und ja, ich fand schon CSS total mindblowing, wo ich dann die Möglichkeit hatte, so Sachen zu definieren, ohne den HTML-Code anfassen zu müssen.
Ja. Jan, wie war das bei dir so? Gab es bei dir überhaupt eine Zeit vor Bootstrap? Ja, du hast von Pentium 2 erzählt. Also entweder war der ultra staubig also, schon oder...
Er war nicht mehr das neueste Modell. Ich habe immer quasi die alten Rechner von meinem Vater und von meinen Großeltern irgendwie in den Finger gehabt. Und damals hat man sich ja nicht irgendwie jedes Jahr einen neuen Rechner gekauft oder alle paar Jahre. Das war eine Anschaffung, die hielt ein paar Jahre. Und dementsprechend hing ich da immer ein bisschen hinterher. Da habe ich dann mit dem Internet Explorer angefangen, HTML zu basteln und irgendwie auch eher Learning by Doing als wirklich Learning. Weil als Elfjähriger durfte ich damals tatsächlich noch nicht so komplett frei ins Internet. Und dann war es eher ausprobieren, was irgendwie wie funktioniert. CSS habe ich nie so besonders toll gefunden, weil es mich immer an C-Header erinnert hat. Also ich habe zu der Zeit irgendwie HTML und C ausprobiert. Und dann musste man immer alles doppelt schreiben und immer überall Klassennamen reinschreiben und dann da nochmal Definitionen reinschreiben. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe es dann immer als notwendiges Übel gesehen und bin dann aber, sobald es Bootstrap irgendwie gab, bin ich, glaube ich, bei Bootstrap Version 2 oder 1 bin ich eingestiegen und habe das dann auch immer benutzt. Aber das sieht dann halt auch alles gleich aus, wenn man das nicht irgendwie selber noch ein bisschen designt. Das hat mich dann auch ein bisschen gestört.
Obwohl gleich aussehen, finde ich, ist manchmal ja auch ein Vorteil, weil die User dann einfach wissen, was sie tun sollen. Also wenn sich das farblich noch unterscheidet, okay, aber Anordnung von Dingen ist manchmal auch einfach sinnvoll, das da mit dem Standard mitzuschwimmen. Ne? Also glaube ich zumindest.
Vor allen Dingen eine Klasse zu definieren, beziehungsweise eine Klasse in irgendeiner Form zuzuweisen, anstatt irgendwie 20 Zeilen zu schreiben, war dann, also neben der Zeitersparnis auch einfach halt einfach total schön, das Ergebnis, was zu dem Zeitpunkt da rauskam, mit diesem bisschen Aufwand, den man da hatte.
Also ich will nicht sagen, dass CSS grundsätzlich eine schlechte Idee war. Ich habe nur dann immer im Notepad gearbeitet und musste dann immer wild Alt-Tab machen. Also ihr müsst verstehen, dass ich zu der Zeit echt noch wirklich jung war. da war ich nicht unbedingt der Beste. Weißt du, da haben die Finger gerade so zu Alt und Tab gereicht. das müsst ihr dann ein bisschen mit in Betracht ziehen.
Ja, läuft. Was ich dann noch überlegt habe, gerade so in den frühen Zeiten, neben ganz vielen animierten GIFs, die man so auf den damaligen Seiten doch gefunden hat, war da ja auch noch dieses Flash. Und bevor es Bootstrap gab, war das ja eher so ein Thema, auch in Flash irgendwie geile Seiten zu bauen mit lustigen Effekten und Intros. Kennt ihr noch Webseiten mit Intros?
Oh Gott.
Hier geht's weiter. Willkommen auf meiner geilen Seite. Tragt euch ins Gästebuch ein.
Mit so einem schönen Counter in der Mitte noch.
Ja. Was ich mich so frage, ist, ob Flash an sich nicht so das erste richtige Frontend-Framework war oder eine Sprache, die dafür halt ausgelegt war. Und ob das nicht irgendwie, ob man das so sehen könnte oder ob das völlig daneben ist.
Das kann ich dir gar nicht so sehr beantworten.
Muss ich zugeben.
Ich habe auch immer nur als Konsument Flash benutzt. Ich bin aber auch, als Steve Jobs quasi Flash abgekündigt hat mit dem iPhone und den iDevices, da war ich auch gerade 10 Jahre alt. Also da bin ich vielleicht der Falsche, der gefragt wird. ich habe damit HTML5 angefangen. Also für mich war Flash schon immer irgendwie tot.
Waldemar, Michael, könnt ihr noch Geschichten aus dem Krieg erzählen?
Unser Flash auf jeden Fall nicht. Also außer genutzt war da nicht viel bei mir.
Ja, also ich habe mich halt zu dem Zeitpunkt gab es halt auch relativ viel dann doch, was man irgendwie so ausprobieren wollte und Flash war irgendwie nicht dabei. Weiß nicht, es gab halt die schönen Flash-Filmchen, die einfachen Animationen, gegebenenfalls auch mal Spiele, aber ja. Irgendwie so richtig selber da drin irgendwas umgesetzt, habe ich dann irgendwie doch nicht.
Ja, ich erinnere mich immer bloß, ich habe in meiner frühen Internetzeit einfach ultra oft nach irgendwelchen Templates und Themes gesucht. Und irgendwann war da halt diese Zeit mit ganz vielen Flash-Seiten und dann hat man, also ich habe nie wirklich selbst das entwickelt. Ich habe immer bloß adaptiert und gesehen, ah, das sieht irgendwie cool aus, dann schreibe ich da einfach meinen Content rein und dann ist das jetzt einfach so, ne? Ist das jetzt meine geile neue Website. Aber diese Kreativität, selbst mir Frontends auszudenken und das in einer Weise zu machen, dass die auch ansprechend sind, das ist mir irgendwie, da habe ich, weiß ich nicht, da, nö, da sagt es bei mir nö.
Ich hab halt ein paar ganz, ganz verrückte Sachen gesehen, im Grunde, wo halt Leute in Flash, ja, im Grunde schon fast wie so in einer Demo-Szene so ganz, ganz künstlerisch anspruchsvolle Dinge gebaut haben, wo man sich auch fragt, wie schafft man das oder wie hat man das mit Flash geschafft? Der Großteil war ja dann eher einfach, was da so umgesetzt wurde.
Das ähnliche Phänomen, von dem du aber berichtest, wie schafft man das, gibt es ja auch mit einigen CSS-Kreationen.
Ja.
Da werden irgendwie ganze Weltkugeln gebaut und sonst was. Also da frage ich mich auch, wie schafft ihr das? Aber scheinbar ist es ja möglich.
Ja. Was uns dann eigentlich zu dem Thema bringt, nachdem wir diese ganze alte Welt hatten, wo man vielleicht nochmal programmatisch in so ein HTML-Gerüst ein bisschen Code reingebaut hat, damit da so ein bisschen gewisse Dynamik entsteht oder man vielleicht irgendwie mehrere Content-Seiten durch Includes in PHP dann zusammenbringt oder so. Dieses Ding, ja, es gibt jetzt erste, ist Bootstrap schon ein Framework? Was ist Bootstrap eigentlich? Ist das eins? Nein, das ist doch...
Ja, das ist ein Komponenten-Framework, ja. Weil das bietet halt einzelne Komponenten.
Ah, okay.
Und keine Struktur wie ein ganzes Frontend-Framework. Aber es war so der Anfang.
Warte mal, ich glaube, du bist
vom Styling.
Du bist prädestiniert dafür, die Frage zu klären, was macht denn jetzt überhaupt ein Frontend-Framework? Wozu ist das da? Warum brauche ich das?
Ja, was macht ein Frontend? Also Frontend-Frameworks, die strukturieren quasi die ganze Entwicklung, die man da hat. Früher war es ja so, du hast dein JavaScript kreuz und quer geschrieben, dein HTML und das lief dann auch irgendwie. Hast du einen zweiten Entwickler dran gelassen, hatte man halt keine Ahnung, wo steht welche Funktion, was macht dieser Codeschnipsel da mittendrin oder sonstiges. Und Frontend-Frameworks unter anderem strukturieren halt das Ganze. Jetzt zum Beispiel Vue ist es halt so, dass du so ein, ja, du hast so ein One-File, so eine One-File-Struktur, könnte man sagen. Da ist es halt so, du hast erst dein Template, dann hast du deinen Script-Code, der da auf dieser Seite passiert und ganz unten hast du dein CSS und jedes File sieht halt genauso aus. Das heißt, würde ich dir das File jetzt geben, wüsstest du, wo du gucken musst, wenn du jetzt CSS anpassen sollst oder wenn du einen bestimmten Codeschnipsel auf der Seite anpassen sollst, dann hast du schon eine grobe Ahnung, wo das Ganze stattfindet im Vergleich zu früher.
Muss man sich daran halten oder ist das eher so, ich sag mal, Goodwill vom Framework, das so ein bisschen vorzugeben, aber wenn jemand das für sich selbst entdeckt und nicht die Tutorials durchspielt, dass er dann halt doch seinen eigenen Stil entwickelt?
Also du kannst das ein oder andere auslagern, aber du wirst dann halt trotzdem in dem entsprechenden Skript- oder Styling-Bereich Import sehen. Das heißt, du wirst sehen, er referenziert irgendwelche anderen Dateien, weil halt diese grobe Struktur wirklich so strikt vorgegeben ist. Zumindest bei Vue in den Vue-Dateien selbst.
Mhm. Das heißt, zumindest für das Team wird es einfacher zu verstehen, was derjenige sich dabei gedacht hat und die Komponenten sind besser voneinander getrennt. Es gibt zumindest ja so eine Art Vorgehensmodell, wie man das Ganze halt baut. Was sind noch so Themen, die für dich ein Frontend-Framework ausmachen?
Ja, einerseits ist es mit Hilfe eines Frontend-Frameworks einfacher, dynamische Inhalte anzuzeigen, würde ich sagen. Früher gab es ja das Thema Ajax, was man da genutzt hat, um bestimmte Bereiche auf einer Seite zu aktualisieren. Musste genau eintragen, in welchem Div, wo soll sich was aktualisieren. Heutzutage ist es so, du hast da deine Properties, die du einfach an die richtige Stelle schreibst und wenn du sie an der richtigen Stelle hast, werden genau diese Properties, die da alle drinstehen, automatisch aktualisiert, sobald sich irgendwas an den Daten ändert bei den Frontend-Frameworks und das ist einfach viel einfacher strukturiert, dass du wirklich nur mit einem Wert arbeitest, sagst, er soll halt dynamisch sein und den beliebig irgendwo platzieren kannst.
Ich glaube, da hat sich halt nicht nur bei den Arten, wie man es halt baut, sondern eben auch bei den Browsern einiges getan. Wenn wir so über die ursprünglichen Webseiten halt reden, dann bedeutet das ja eher, naja, statischer Inhalt wird ausgeliefert und dann ist halt auch Schluss. Und genau. Ich glaube, über das letzte Jahrzehnt, vielleicht auch ein bisschen länger, wie lange ist denn das? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon länger, oder? Wann ist so dieser ganze HTML5-Kram aufgekommen? War das so 2006, 2007?
Ich glaube, etwas später, aber ich weiß es genau.
Ich glaube so rund ums erste iPhone, möchte ich meinen. Weil da war ja quasi so einer der Wendepunkte, gerade wenn es um Flash ging, dass das iPhone Flash nicht unterstützen wird und nicht kann. Hm. Und da wurde dann HTML5 als Alternative vorgestellt und dann ging das so richtig los. Bis es dann implementiert war und Internet Explorer das auch konnte, sind dann natürlich noch ein paar Jahre vergangen. Also ich hätte jetzt schon 10 Jahre gesagt.
Hm. Also ich fand das war irgendwie so ein bisschen schleichend. Irgendwie, also ich finde, man hat es halt, also bis halt dieser ominöse HTML5-Begriff irgendwie so richtig etabliert war. Also es war irgendwie komisch. Es wurde irgendwie drüber geredet und dann war es halt irgendwie da. Also
ja, ich glaube, diese ganze Ankündigungszeit davor, da hat man schon mitbekommen, es kommt bald was, mit dem das Ganze möglich ist, aber veröffentlicht wurde es halt etwas später. Dann, also so habe ich es zumindest mitbekommen. Ich habe erst vom Hörensagen gehört, damals noch an der FH und später dann halt mitbekommen, okay, es gibt HTML5.
Ja, also das ist dann halt wirklich ja die Sache von nicht nur dynamische Inhalte bei der Auslieferung generieren, sondern eben auch im Nachgang noch erlauben, bestimmte Dinge abzudaten, ohne dass die ganze Seite neu geladen wird. Also Dinge, die ich da mal angefangen habe, waren so klassische, du hast ein Suchformular und dann machst du irgendwie über jQuery oder Ajax Calls, gibst du dann Vorschläge durch, was so... so Autovervollständigungsvorschläge für das, was derjenige da eingibt. Das waren für mich so die ersten Momente, wo sowas halt stattfand. Und das hat sich ja mit den Frontend-Frameworks, finde ich, nochmal deutlich verändert, sodass eigentlich ja zu so einem Frontend man eher davon reden kann, dass ja so ein Client halt in den Browser ausgeliefert wird, der sich dann zu einem noch laufenden Prozess connectet und da dann halt auch über WebSockets und ähnliches noch Updates holen kann. Und das ist ja dann schon auch eine krasse Innovation, die da halt kam, die zumindest damals noch mit sehr viel Aufwand verbunden war. Und heute ist das, was du ja eben schon gesagt hast, Waldemar, dass man halt sagt, hey, ich definiere halt ein Value, ich sage, der ist irgendwie nicht static, sondern der ist halt variabel und wenn sich im Backend irgendwo was ändert, dann wird es halt upgedatet und das passiert halt so, ohne dass ich mich darum kümmere, an 5 Stellen das einzupflegen und dafür zu sorgen, dass da irgendein Event oder sowas kommt. Ne? Okay, heißt, wir können jetzt nicht nur durch dynamische Inhalte und durch sowas wie jQuery dafür sorgen, dass Inhalte nachträglich upgedatet werden, dass dadurch vielleicht auch weniger transferiert wird, sondern wir haben über die Frontend-Frameworks auch die Möglichkeit, das deutlich besser zu definieren. Und Waldemar, hat sich damit vielleicht auch was in den, oder gerne auch an die anderen, hat sich damit eigentlich auch was mit den Sprachen geändert? Denn ich habe halt angefangen, dynamische Webseiten mit PHP zu bauen, habe aber das Gefühl, dass das heute deutlich mehr aufgeweicht ist. Wie ist da so euer Eindruck?
Ja, ich glaube, das Ganze, also du sagst ja PHP-Serversprache, da hast du es damals gemacht. Das Ganze ist jetzt sehr viel frontend-seitiger geworden, diese Inhalte zu laden. Das ist so, dass du teilweise den Server weglässt, wenn du ihn nicht unbedingt brauchst oder... dieser Server-Call geht einfach, ich sag mal, unsichtbarer vonstatten. Du erkennst gar nicht, dass wirklich ein Call gemacht wurde und hast schon die neuen Daten. Also von der Performance ist das Ganze einfach viel schneller als früher, wenn man es mal vergleicht.
Mhm. Ich finde, da gibt es halt irgendwie zwei Varianten. Also jetzt wurde auch PHP erwähnt. Wenn man sich, nehmen wir mal an, ein PHP-Framework jetzt auch, wie Laravel, das ist halt recht eng verbandelt mit den Frontend-Frameworks. Also das ist im Grunde genommen, werden da bereits Templates mitgeliefert innerhalb des PHP-Frameworks, sodass man sich mehr oder minder schon fast, ja, das fast verwenden muss, um da gute Sachen hinzubekommen. Vor allen Dingen auch da nach einem bestimmten Schema natürlich. Also man hat das Schema im PHP-Framework, dann hat man das Schema im Frontend-Framework. Das ist halt, da ist das halt so gefühlt so eins. Und dann gibt es natürlich so Varianten, da wird das irgendwie so ganz hart getrennt. Also Backend und Frontend. Also auch früher für mich, ich weiß nicht, so vom Begriff her. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte halt irgendwie eine Zeit lang, war mir gar nicht so richtig bewusst, dass es irgendwie Backend und Frontend gab. Das war für mich irgendwie fast eins. Vielleicht auch, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so das Fachwissen dazu hatte. Und dann auf einmal wurde es halt in irgendeiner Form getrennt. Also, ich weiß nicht, diese beiden Ansätze gibt es halt irgendwie. Also einmal eben dieses Komplettpaket und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt auch wirklich nur den Frontend-Kram und greife halt auf mein Backend zu.
Hm. Ich denke, da hat sich auch in den Arten und Weisen, wie man Anwendungen baut, einiges geändert. Ich meine, wenn wir so an klassische PHP-Anwendungen aus längst vergangenen Zeiten denken, dann hat man da halt das Frontend irgendwie in HTML gebaut. Das war eng vermascht mit dem, was irgendwie an dynamischen Inhalten dran war. Das heißt, ein Webserver, der hat das Ganze interpretiert und gemanagt und dann war dahinter noch eine Datenbank. Da ist an sowas wie Microservices oder 12-Factor oder sowas noch gar nicht zu denken. Das hat sich ja auch über die letzten Jahre doch parallel mitentwickelt, dass man Anwendungen eben auch nochmal deutlich anders schneidet und damit ganz anders umgeht, weswegen das ja auch so ein Seiteneffekt ist, der auch auf die Frontend-Bildung und wie man das halt macht, einen Einfluss hat. Und ich glaube, heute nutzt man ja auch noch viel mehr externe Abhängigkeiten und sowas. Also wenn man heute mal in den Browser guckt und da schaut, was alles so an Abhängigkeiten geladen wird, um eine Seite darzustellen, dann ist da halt nicht mehr nur ein Server, der das HTML lädt, sondern dann kommen da irgendwie aus 20 Quellen Dinge, irgendwelche CDNs dazwischen und aus 5 verschiedenen Backends wird dann halt irgendwie was von Daten gepollt. Also jetzt nicht für die 0815 Website, aber nehmen wir mal, keine Ahnung, Facebook oder Gmail oder sowas, da kann man das ja ganz gut sehen, an wie viele verschiedene Server da halt Daten zu verschiedensten Zwecken gesendet werden. Das sind ja auch alles einzelne Services, die da halt ihren Kram machen. Allein Netflix, aus wie vielen Microservices das besteht, und bei Disney und Amazon sieht es wahrscheinlich ganz genauso aus. Okay, also, jetzt ist zwischendurch aufgekommen, ihr habt irgendwie von React geredet, ihr habt von Vue geredet und das ist, wenn ich mir das so vorstelle, ja eigentlich alles, sind das so Dinge, die mit JavaScript zu tun haben. Gibt es da eigentlich Alternativen? Also gibt es neben JavaScript als Programmiersprache für Interpretation oder Ausführung im Browser eigentlich, gibt es da überhaupt Alternativen? Naive Frage, ich weiß es wirklich nicht.
Ja, es gibt Dart von Google, die haben da auch so ein UI-Framework, das heißt Flutter, das ist wohl ganz nett. Das habe ich selber nicht ausprobiert, das ist auf meiner To-Do-Liste. Und dann gibt es noch WebAssembly, das ist relativ neu. Das sorgt für quasi noch mehr Geschwindigkeit, wenn du im WebScript bist. Das kannst du quasi dann einfach per handelsüblichen Compiler ins Internet jagen. Damit kannst du eigentlich fast alle Desktop-Programme, die jetzt nicht super hart an ein GUI-Framework gebunden sind, ins Web bringen. Also damit kannst du auch, ich glaube, mittlerweile sogar die Unity Spiele-Engine kann das als Ziel haben und dann kannst du die Spiele direkt ins Web bringen. Das ist echt ganz cool gemacht und dann hängst du dich da, ich weiß gar nicht, ob das über WebGL dann Umweg macht oder direkt irgendwie Grafik-Sachen kann. Das gibt's als Alternative, aber wirklich durchgesetzt hat sich das noch nicht, habe ich das Gefühl. Also ich gucke jetzt nicht bei jeder Website, ob's was es im Internet benutzt, aber es ist eigentlich immer wenn ich gucke, ist es dann irgendwie JavaScript oder PHP oder React oder.
Das klingt schon irgendwie mystisch, wenn der Browser dann da im Hintergrund irgendwelche kompilierten Binaries runterlädt und darin Dinge macht. Das klingt nach einer einfachen Möglichkeit für eine Privilege Escalation auf dem Zielsystem.
Naja, wie sehr vertraust du der Just-in-Time-Kompilation von Chrome, die dann das JavaScript kompiliert im Endeffekt? Also, das ist ja. Ich finde, das eine ermöglicht, also, wenn du das eine erlaubst, dann ist das andere zu verbieten auch irgendwie ein bisschen.
Ich habe halt bei JavaScript immer das Gefühl, dass es, also ich meine, man lädt halt eine Datei runter und da steht halt der Code drin. Sicher gibt es da auch irgendwelche tollen Möglichkeiten, das unkenntlich zu machen oder ein bisschen Obfuscation oder wie auch immer das heißt, walten zu lassen, damit man jetzt nicht irgendwie da so durchsteigt. Aber grundsätzlich habe ich immer so das Gefühl, ich lade halt den Source runter und führe den aus bei einem Binary. Wenn das da irgendwie injected wird, dann fühlt sich das, also irgendwas in mir sagt dann, nee, das ist irgendwie nicht gut. Aber das da, also mag auch sein, dass die Bedenken da halt Quatsch sind, weil der Browser sowieso Dinge sandboxt und da halt Sachen macht.
wie du möchtest. Du das möchtest ist, nicht deiner Web-Applikation einfach komplette Rechte auf deinen Rechner geben?
Also ich möchte halt schon, dass sie mich wenigstens vorher fragt.
Das ist ganz interessant. Ich habe mal, es gibt ja immer wenn eine neue Konsole rauskommt, dann gibt es ja Leute, die versuchen, ihren eigenen Code auf dieser Konsole auszuführen. Und da habe ich mir mal den Code angeguckt, den Leute benutzt haben, um auf der PS4 Code auszuführen. Und das ist irgendwie eine Seite JavaScript, die einfach irgendwo quasi komplett in den Speicher von Speicher schreiben kann. Und das ist ganz interessant. Der Autor hat gesagt, man kann einfach quasi auf den Bug-Tracker gehen von Chromium oder WebKit und guckt einfach nach quasi nicht Zero Days, sondern N Days, also die schon ein paar Tage bekannt sind, auf dem Desktop gefixt sind, aber auf der Konsole gab es halt quasi noch kein Update. Mhm. Und dann nimmt man einfach die quasi veröffentlicht wurden, weil die 90 Tage meinetwegen rum sind, und kann dann damit quasi aus der Sandbox ausbrechen und muss dann aber gucken, wie man am Kernel vorbeikommt. Das ist ganz interessant gemacht und ist natürlich dadurch, dass jetzt alles irgendwie Chromium oder WebKit wird, ist das natürlich dann immer ein größeres Ziel.
Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist ja dann fast schon in Richtung Off-Topic. Heißt, ja. Ihr seid auch eigentlich alle dabei, halt JavaScript zu verwenden, wenn es darum geht, veränderlichen Inhalt oder Frontend-Frameworks halt zu nutzen. Und da mal einfach in die Runde. Was sind denn so die Frameworks, mit denen ihr so regelmäßig arbeitet?
Also bei mir ist es aktuell Vue.js hauptsächlich. Zwischendurch jetzt, ich gehe mal ein Jahreszyklus zurück, war da auch mal teilweise React oder Angular dabei. Also die drei großen im Prinzip. Aber so richtig hängen geblieben bin ich hauptsächlich bei Vue.js. Weil, also wenn man alle drei getestet hat, dann man hat immer irgendwie einen Favoriten, warum auch immer. Da gibt es kein besseres, kein schlechteres, sondern ja, man findet es einfach besser von der Struktur oder irgendwie, wie man den Code dort schreibt, welche Libraries es dort gibt. Es gibt verschiedene Komponenten-Frameworks für die verschiedenen Frontend-Frameworks. Also irgendwie hat man immer einen Favoriten. Bei mir ist es Vue.js.
Kannst du begründen, warum?
Einerseits ist es die Struktur, die ich auch erwähnt habe, die auch vom Vorteil ist, dieses Template-Skript und Styling. Am Anfang ist das vielleicht ziemlich verwirrend, wenn man irgendwie aus einer objektorientierten Sprache kommt, wie zum Beispiel C#, dann denkt man sich, ja, was ist denn das alles in einer Datei? Warum macht man nicht drei einzelne Dateien und referenziert das in irgendeiner Form? Aber später, wenn man das nutzt, merkt man, ja, also man lernt die Vorteile zu schätzen, dieser Übersichtlichkeit, muss dabei aber im Auge behalten halt, dass das eine File, was man hat, nicht so groß wird, deswegen baut man einzelne kleine Komponenten oft, die man da referenziert. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich ganz, ganz cool finde. Andererseits ist das ziemlich leichtgewichtig. Also React ist es auch. Aber Vue gefällt mir das zusätzlich noch dazu. Das heißt, sowas wie das Routing von Vue oder der Speicher, den man da hat, den muss man sich nachinstallieren zu einem reinen Vue.js-Projekt. Den hat man nicht von Anfang an zur Verfügung, obwohl das im Prinzip vom selben Team entwickelt wird, sondern die sagen, hier, du hast unsere Grundstruktur und wenn du mehr daraus machen willst oder die Packages von uns brauchst, dann lädst du dir die zusätzlich runter und dann wird das Ganze halt im Nachhinein größer. Und das ist ziemlich cool, je nachdem, was für einen Inhalt du hast. Also wenn du irgendwie nur so ein One-Page schreiben willst und das ganze Zeug drumherum gar nicht benötigst, dann kannst du das ziemlich simpel und klein halten. Und ansonsten, diese Komponenten-Frameworks, die es so gibt, also Vue.js zum Beispiel, habe ich jetzt intensiv genutzt, finde ich ganz cool. Das ist also im Prinzip sowas wie Bootstrap für Vue. Sieht halt anders aus, orientiert sich eher an diesem Google Material Design. Kann ich dir gar nicht so wirklich sagen. Also das sind so die Hauptpunkte, die mir einfallen, aber ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat irgendwie teilweise einen Favoriten und kann gar nicht richtig ausdrücken, warum.
Ja, also ich find bei den Frontend-Frameworks oder bei vielen Frameworks mittlerweile kommt ja tatsächlich nochmal zum technischen Aspekt so ein bisschen das Feeling dazu. Irgendwie, also das Feeling, die Community, die Person, die halt irgendwie maßgeblich dahinter steht. Und da finde ich jetzt so persönlich Vue auch irgendwie am angenehmsten. Ist auch, denke ich, das, womit man relativ schnell halt irgendwie zum Ziel kommt. Da ich halt eben nicht den Fokus eben beim Frontend habe, versuche aber einfach irgendwie das auszuwählen, was halt gerade irgendwie so am mehr oder minder am besten passt. Oder man ist ja auch teilweise halt einfach in der Situation, dass man in, nehmen wir mal an, das ist ein Kundenprojekt und da gibt es halt auch Vorgaben. Man kann ja nicht grundsätzlich sagen, okay, wir machen das und das Framework. Von daher, ja, variiert man da halt so ein bisschen. Aber ich bei mir sehe auch irgendwie Vue so an erster Stelle.
Jan, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mit den, also mit diesen, von den drei Frameworks habe ich mit React angefangen und bin da auch bis jetzt geblieben. Wie Michael das eben schon gesagt hat, da ist ja auch eine Community hinter. Man kann jetzt von Facebook halten, was man möchte, aber es ist halt, die haben ihre Seite in React gebaut. Das heißt, die haben selber irgendwie Probleme, wenn sie da Breaking Changes machen. Und das heißt, da ist irgendwie immer so eine unsichtbare Hand drüber, die das irgendwie einigermaßen auf Kurs hält. Deswegen, das ist ganz nett. Die haben, das heißt aber nicht, dass es komplett statisch ist und keine Änderungen passieren. Da haben die jetzt quasi einen fließenden Übergang vom Design von Klassen, also dass man Komponenten als Klassen definiert, zu Komponenten als Funktionen. Und Funktionen werden halt auch bevorzugt dann im Design, weil man dann besser errechnen kann, welche Komponente muss jetzt wirklich aktualisiert werden in den Baum, wenn neue Daten kommen. Das ist echt cool gemacht. Was mich besonders freut, ist, dass ich sehr, sehr wenig Boilerplate-Code schreibe, also Code, den ich immer wieder wiederhole. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich jetzt gerade für dieses aktuelle Projekt habe ich ein GraphQL-Backend. Und GraphQL spielt halt so mit React zusammen, dass ich direkt aus dem GraphQL Code für React schreiben kann, dass ich quasi nur noch eine Zeile im React dann tatsächlich schreiben muss und die Daten sind sofort da, werden im Hintergrund geladen. Ich kann schreiben, ob sie neu geladen werden sollen. Ich kann schreiben, dass sie doch bitte, dass ich bitte subscriben möchte, wenn ich da up to date gehalten werden möchte, wenn neue Daten kommen über einen Websocket. Das ist fast kein Boilerplate-Code, den ich hier habe. Und Authentifizierung läuft dann auch über JSON Web Tokens. Das ist einfach, also da habe ich jetzt keinen Grund, mich wirklich anders umzusehen. Ich finde nicht, dass man da groß viel besser machen könnte. Das Ganze ist auch in TypeScript gemacht, also das React unterstützt TypeScript. Ich denke, das wird Vue auch irgendwie können.
Ja.
Dazu kommt dann Material UI von, ich meine, das ist von Google. Das ist auch direkt ein React-Framework, wo man dann auch gleich, ähnlich wie bei Bootstrap, kriegt man Komponenten an die Hand gelegt. Man hat aber noch ein bisschen mehr, dadurch, dass es React ist, hat man noch ein bisschen mehr Kontrolle über die Komponenten selber. Man kann also zum Beispiel für bestimmte Container-Komponenten kann man bestimmen, welche unterliegenden Komponenten soll das verwenden. Also wenn man zum Beispiel eine Container-Komponente hat oder eine Komponente, die Text highlightet, dann kann man bestimmen, soll das darunterliegende ein Paragraph oder ein Span sein oder einfach nur ein Div. Da hat man irgendwie auch noch mehr Freiheit, wenn man sie denn braucht. Das ist ganz nett gemacht. Das hat viele sane Defaults. Man kann einfach sehr schnell loslegen und sehr schnell Anwendungen entwickeln, die gescheit aussehen.
Gibt es bei den Frameworks jetzt irgendwas, wo er sagt, dafür ist es besonders gut geeignet? Also ich denke halt auch, warte mal, du hast vorhin schon gesagt, hey, so eine statische Seite, wie man sie damals gebaut hat, ist jetzt nicht direkt responsive. Heißt, je nachdem, was für ein Endgerät ich da habe, passt sich das nicht gut daran an oder ist da nicht dynamisch genug? Gibt es da Frameworks, wo ihr sagt, hey, die sind besonders gut auch für Mobile Devices geeignet oder nimmt sich das heute eigentlich nichts mehr?
Also ich habe das jetzt mit Material UI und React gehabt. Das war eher ein Nebeneffekt. Da habe ich das quasi einmal aus Versehen eigentlich das Browserfenster klein gezogen und habe gemerkt, hey, das sieht ja echt gescheit aus, das kann man ja sogar mobil benutzen. Also das ist eigentlich eher, das passiert nebenbei schon.
So, dass man das mobil benutzen kann, ist heutzutage fast schon gang und gäbe, würde ich sagen, bei vielen dieser Komponenten-Frameworks selbst. Aber weil du jetzt drauf ansprichst, welches UI-Framework man für was am besten nutzt. Also es ist ja so, es gibt sozusagen Aufsätze für diese UI-Frameworks, die nochmal drauf aufbauen. Sei es ein Electron, mit dem du Desktop-Anwendungen entwickeln kannst oder sowas wie Ionic, mit dem du Mobile-Anwendungen entwickeln kannst. Und bei denen ist es dann nochmal so, die haben ihren Support für jeweils Vue, Angular oder React oder alle drei teilweise auch. Das heißt, du guckst im Prinzip nicht, ich will Vue machen und will das entwickeln, sondern du guckst erstmal, was will ich haben, will ich eine Mobile-App? siehst du dich um, was kannst du nehmen? Nehmen wir als Beispiel Ionic. Und dann guckst du, okay, es supportet halt alle drei und dann kannst du dir frei nach Wahl aussuchen, was du davon am besten kannst oder was auch immer du lernen willst. Ich habe jetzt die ein oder andere Mobile App zum Beispiel in Vue mit Ionic geschrieben, habe aber davor auch schon eine in Angular geschrieben. Und diese Ionic-Komponenten, die davon kommen, diese Mobile-Komponenten, sind ein und dieselben. Es ist wirklich nur das Frontend-Framework, mit dem du das schreibst, ist anders. Hm. Im Endeffekt kommt dasselbe bei rum am Ende, und zwar eine App. Und genauso ist es halt bei Electron, dass eine Desktop-App bei rumkommt, egal ob du Angular, React oder Vue da drin schreiben würdest.
Wenn jetzt jemand eher aus dem Design kommt und über die letzten Jahre halt viel so in statischen HTML-Seiten gebaut hat, das mag es ja bestimmt auch immer noch geben, dass man da jetzt noch nicht so in den neuesten Sachen halt drin ist. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass einem unter dem ganzen Leistungsdruck, den man so hat, weil halt ein Projekt nach dem nächsten ansteht, man nie so richtig die Zeit hat, sich mal dem zu widmen und diese ganzen neuen Technologien halt mal aufzumachen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, gerade für jemanden, der sich mit den Frontend-Frameworks noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat und der eher so aus der klassischen HTML und vielleicht ein bisschen Dynamik über PHP oder sowas reinbringen kommt, da so herkommt, gibt es da was, wo ihr sagt, hey, das ist definitiv einfacher im Einstieg als das andere oder ist es eigentlich egal?
Ich glaube, das kommt darauf an, aus welcher Schiene man vorher kommt. Also wenn du aus der objektorientierten Schiene kommst, dann wirst du vermutlich Angular mögen, weil du da auch Klassen hast, Funktionen hast, Konstruktoren hast und das Ganze dir einfach von der Syntax her bekannt vorkommt. Andererseits, wenn du dich in die anderen reinfuchst, also in React oder Vue, so war es bei mir zumindest, hat mir das plötzlich mehr gefallen, obwohl Angular mir bekannter vorkam anfangs. Also da gibt es nicht wirklich was Leichteres. Also es wird oft gesagt, dass Angular schwieriger ist, weil es einfach das Größte ist auf dem Markt und das Vollgepackteste, sag ich mal, standardmäßig, wenn du ein Projekt aufsetzt. Aber ich persönlich würde das jetzt nicht sagen, dass das schwerer ist oder sowas. Also es kommt drauf an, woher man kommt und was man vorher schon gesehen hat.
Ja, denke ich auch. Wenn man irgendwie aus dem, nehmen wir mal jetzt C-Sharp bzw. ASP.NET, wenn man irgendwie aus diesem klassischen MVC-Gedanken kommt, geht man da halt einfach nochmal ganz anders dran. Also wenn man halt quasi ein Backend für ein Frontend schon mal geschrieben hat oder halt alles in einem, dann sieht man das nochmal ein bisschen anders, als wenn man halt eben, ja, die HTML-Seite an sich gemacht hat. Ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Ding, denke ich, einfach, wie man da am besten reinfindet. Ich meine, zugänglich sind die ja im Grunde genommen, ja, mehr oder minder alle. Ja, okay, Angular hat halt eben, wie der Waldemar schon gesagt hat, eben diesen Ruf einfach, dass, ja, das zu sein, was halt am meisten bloated ist. Aber ich denke, man kommt eigentlich ganz gut in alles rein. Also es wurde um einiges vereinfacht, wenn ich mir denke, was es halt früher für Hürden gab, und in bestimmte Frameworks reinzukommen. Und jetzt hat man halt Dokumentation über Dokumentation über Dokumentation mit Beispielen, Beispielapplikationen, GitHub. Ne? Wir sind ja jetzt in einer komplett neuen Welt, wo man sich einfach so Sachen halt einfach runterladen kann, die andere Leute schon gemacht haben und kann die sich anschauen. Und ich denke, das macht es einem echt in jeder Situation recht einfach.
Was mich gerade bei sowas immer noch interessiert, ist, was sind eigentlich so eure täglichen Helferlein, die ihr in dem Bereich so verwendet? Also klar, Stack Overflow müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, da ist einfach unfassbar viel. Für mich denke ich da halt auch so an sowas wie dieses JS-Fiddle, wo du einfach ganz viele kleine abgegrenzte Funktionen schon hast und im Browser quasi durchtesten kannst. Was sind bei euch so die Sachen, wo ihr sagt, ja, das, also ohne das könnte ich gar nicht mehr so leben?
Also bei mir sind es weniger die Seiten, sondern eher die Visual Studio Code Plugins, die man da so nutzt. Also da gibt es das ein oder andere Plugin, was dir halt irgendwie automatisch Klammern highlightet, Klammern setzt, Vorschläge macht für bestimmte Elemente, Fehler in der Formatierung anzeigt und sonstiges. Also diese ganzen, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt 20 Plugins oder sowas in meinem Visual Studio Code und die erleichtern das schon enorm und nehmen dir einiges ab.
Ja, ich würde mich da anschließen, nur bei mir ist es nicht Visual Studio Code, sondern JetBrains WebStorm. Das macht quasi dasselbe, aber schon von Haus aus quasi, dass man sich nicht alles per Hand einrichten muss. Das finde ich ganz nett. Es sind halt so Kleinigkeiten, die einem den Tag erleichtern. Zum Beispiel, wenn man den Starting Tag bei einer Komponente verändert, dann wird automatisch auch der Ending Tag angepasst. Also wenn man den quasi ändern möchte von einem Span zu einem Paragraphen oder so, dann wird das automatisch gemacht. Und man kriegt Vorschläge, wenn man eine Property setzt und alles Mögliche. Und Fehler werden sofort gehighlightet und es ist alles irgendwie drin, es hat auch einen GraphQL-Editor und kann einem alles irgendwie, es ist die eierlegende Wollmilchsau unter den IDEs und das ist eigentlich gar nicht schlecht.
Ich sehe das halt nochmal so ein bisschen aus dem Monitoring-Aspekt, also im Grunde genommen zu bewerten, wie eine Seite läuft, wie gut sie läuft oder wie Leute mit halt Seiten umgehen. Da lässt sich ja mit JavaScript dann auch nochmal grundsätzlich mit jedem JavaScript-Framework da viel mehr Informationen rausholen. Deswegen sind halt für mich halt nochmal so zusätzlich dieses Monitoring nach dem Framework ist relativ wichtig. Und wenn man halt von Tools spricht, ich finde halt die Vue Chrome Extension ziemlich cool. Fand ich auch erstmal ganz verrückt, dass das halt so gut integrierbar ist und dass das so gut geht. Genauso wie der Tag X, wo man auf einmal Developer-Tools in seinem Browser hatte.
Und einfach alle haben die, ne? Das ist Wahnsinn.
Das ist einfach, es sind ja auch alle Chromium. Mehr oder minder.
Ja gut, aber ich meine, also jeder große Browser, also selbst bevor Microsoft da irgendwie große Änderungen gemacht hat, hat jetzt eigentlich nativ immer irgendeine Developer-Konsole, wo man echt einfach irgendwie Rechtsklick machen kann und dann so durch den DOM gucken kann und schauen kann, was da so losgeht und was da für Requests im Hintergrund gehen. Das ist schon, das war alles mal, also unter Netscape gab es das noch nicht so gut.
Sonst hätte ich niemals gefunden, wie ich irgendwelche Buttons in irgendeiner Form anders färbe, je nachdem, was für eine Seite das ist, wenn ich nicht einfach über die Developer-Tools da mit dem Mauszeiger drüber gehen kann und mir das anklicken kann und mir dann eben die komplette Hierarchieebene daraus kopiere. Also, ja.
Ja, die Browser-Hersteller, die betteln sich ja quasi, wer die besseren DevTools hat oder wer mehr Funktionen hat. Wenn man mal auf Twitter oder sowas guckt, da sieht man bei Chrome gefühlt jede Woche irgendeine neue Preview zu irgendeinem neuen DevTool, was die haben, sei es irgendwie eine Auflistung aller Farben von der Seite oder alle Schriftgrößen anzeigen oder sonst was. Da sieht man jedes Mal irgendeine neue Preview zu neuen DevTool-Features.
Ich habe immer so das Gefühl, dass das ähnlich ist wie bei Apple. Also ich habe immer das Gefühl, das, was so in diesen Cydia-Stores, wenn du so Jailbreak, also dein iPhone quasi unlocked hast und da so Custom-Sachen installierst, dass die regelmäßig einfach da reingucken und sagen, ja, das ist eine geile Funktion, das integrieren wir jetzt nativ. Ähnlich ist das dann vielleicht mit Chrome auch bei den ganzen Plugins, die es da in dem Store gibt. Sobald es da einfach ultra viele Downloads gibt und das einfach mehrere nutzen, sagen ja halt, ey komm, das bauen wir jetzt einfach nativ mit ein und dann ist der Developer von dem Plugin wahrscheinlich einigermaßen unglücklich oder so. Oder wird gekauft, das kann natürlich auch sein. Aber das habe ich so als Gefühl, dass die auch sagen, ey, das was hier, was die User jetzt sowieso machen, was ein großes Momentum erreicht, das integrieren wir jetzt und da haben die ja auch eine ganz gute Möglichkeit, sich umzugucken in diesem Store, was halt viel geladen wird, ne?
Ja.
Jetzt gibt es natürlich auch noch diesen Moment, kein Framework ist das Beste, hängt halt immer sehr vom Developer ab, habe ich verstanden. Dann gibt es eigentlich in jedes ein gutes Einstiegstutorial, da gibt es immer irgendwie Möglichkeiten reinzukommen und ich glaube, das dauert auch nicht so ultra lange. Also ich denke mal, wenn man sich da eine Woche intensiv ransetzt, dann kriegt man die Basics davon rauf und schafft so die ein oder andere Seite halt auch ans Leben zu bringen. Und wenn man sich anguckt, wer diese Frameworks so baut, ja, sei es jetzt Twitter oder Facebook oder Google oder was auch sonst noch so darum kreucht und fleucht, die bauen ja ihre Seiten auch selbst damit. Dementsprechend ist die Auswahl von Komponenten, die man hat, ja doch groß. Also es ist jetzt nicht so, dass man direkt für so kleine One-Pager an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, da möchte ich jetzt doch irgendwie custom was bauen, weil das, was mir das Framework bietet, nicht ausreicht. Wenn ich jetzt aber doch an diesem Punkt bin und sage, ich brauche jetzt hier doch ganz viele Custom-Komponenten, die für mein ganz besonderes Projekt halt da sind. Wenn ihr diese Frameworks mal nach der Einfachheit klassifizieren müsstet, wie einfach ich eben Custom-Komponenten halt auch einbauen kann. Gibt es da Präferenzen oder gibt es da Sachen, die besonders gut sind? Du hattest, glaube ich, bei Angular schon gesagt, dass das von sich aus ja eher so ein Plugin-System halt ist, was du erweiterst. Wie sieht das bei euch aus so? Wie ist die Meinung?
Also, ich hätte jetzt gesagt, bei allen dreien ist es der also ist es NPM, der Node Package Manager, größtenteils, über den man sich irgendwelche Plugins dazu installiert. Das sind meistens entweder reine JavaScript-Plugins, die halt auf jeder JavaScript-Plattform laufen, oder teilweise auch spezifisch für Angular, Vue oder React gibt es da auch welche, die sich dann ins Ökosystem mit anpassen. Aber ich glaube, da außer dem Node Package Manager läuft da nicht viel außerhalb, dass du irgendwelche Plugins integrierst. Auch die offiziellen von Vue selber, die ich jetzt genannt hatte, die sind auch alle da vertreten, so wie Vue selbst. Also ja.
Es gibt bei React, macht man ein neues Projekt mit den React Scripts. Das ist quasi das Tool, was von Facebook bereitgestellt wird, damit man sich so ein Projekt da bootstrappen kann. Und die stellen einem auch einen Entwicklungsserver bereit. Das heißt, wenn man was im Code ändert, dann wird das direkt im Browser aktualisiert und neu dargestellt. Das schränkt allerdings ein bisschen die Einstellungen ein, die du an den darunterliegenden Komponenten machen kannst. Zum einen wäre da halt, dass du nur aus deinem Source-Ordner von dem React-Projekt tatsächlich Source einbinden kannst. Das habe ich jetzt gerade bei einem Projekt gemerkt, da wollte ich die Datenbankmodelle, weil das Backend ist auch in TypeScript geschrieben, da dachte ich mir, dann kannst du dir einfach die auch in den Client einbinden lassen. Das ist dann ja eigentlich ganz praktisch, da musst du nicht viel nachdenken da, dann kannst du die einfach wiederverwenden. Und wenn du was beim Server aktualisierst, dann wird es da auch gleich aktualisiert. Das ging, wenn man da Customized React-Scripts einbindet und irgendwie mit den Pfaden ein bisschen rumhackt, war aber nicht schön, und sobald man das dann in Docker packen wollte, ist es alles kaputt gegangen. Das hat mich ein bisschen gestört. Enrico lacht schon, der hat das nämlich versucht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Vue besonders viel besser geht. Da gibt es von TypeORM, heißt das Backend, also das Datenbank-ORM, was ich da benutze. Da gibt es einen Shim direkt, der einem quasi die Sachen, die dann auf die Datenbank zugreifen würden, mockt er einfach raus und die werden dann einfach ignoriert. Das heißt, also es ist tatsächlich dafür gedacht, dass man das so macht, aber es ist halt nicht für React gedacht, weil einem das dann um die Ohren fliegt.
Bei mir ist es, glaube ich, relativ einfach. Ich hatte, glaube ich, also ich persönlich hatte, glaube ich, noch nie die Situation, dass ich irgendwas großartig customizen müsste. Also ich habe eigentlich immer das gefunden, was ich gebraucht habe. Also da gibt es ja doch ein, zwei Leute im Internet, die sich schon Gedanken gemacht haben und haben da schon Sachen entwickelt. Meistens dann doch vor einem. Und ja, also ich bin in die Situation eigentlich noch gar nicht so richtig reingekommen, dass ich es hätte machen müssen.
Okay, das heißt, wir sind über verschiedene Frameworks rübergegangen. Wir haben eigentlich, also wenn ich das so mal als Fazit sehen würde, würde ich sagen, es gibt keinen von euch, der jetzt ein extremes, eine extreme Verbundenheit zu einem bestimmten Framework hat für bestimmte Zwecke. Die sind alle eigentlich ganz gut für die verschiedenen Sachen geeignet und auch alle irgendwie dafür gebaut, dass sie eben auch auf verschiedenen Devices laufen können. Das Wichtige ist, man muss halt irgendwo anfangen und vielleicht fühlt man sich da mit dem einen Tutorial irgendwie besser als mit dem anderen, je nachdem, mit welcher Sprache man da spricht. Man muss sich daran gewöhnen, dass JavaScript geschrieben wird. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine bestimmte Herausforderung, weil sich, zumindest für mich verhält sich JavaScript manchmal doch anders, als ich das von anderen Sprachen gewöhnt bin. Aber auch das ist dann ja etwas, was man wahrscheinlich, also sowieso machen muss, wenn man mit dynamisch sich ändernden Dingen arbeitet. Und ja, dann kommt man irgendwann, glaube ich, nicht mehr drum herum, nur kleine Snippets zu editieren, sondern eben auch selbst seine eigenen Klassen und Dinge zu schreiben. Und dann ist, glaube ich, der Weg in die Richtung des Anwenden eines solchen Frameworks auch gar nicht mehr so groß, sodass es mit so vielen Schmerzen verbunden ist. Was ich immer so als Vorurteil noch so mitkriege, ist ja, dass quasi alle zwei Wochen irgendwo ein neues Framework aufpoppt und da neue Dinge passieren, andere Dinge deprecated werden und wenn man so ein Frontend mal über ein Jahr liegen lässt, man irgendwie gefühlt alles nochmal neu bauen muss, damit man das auf Stand kriegt. Ist das wirklich so oder ist das einfach nur unbestätigtes Vorurteil, was in der Praxis eigentlich gar nicht so schlimm ist?
So neue Frameworks selbst würde ich jetzt nicht sagen. Klar, das eine oder andere kommt mal dazu, aber bis das wirklich, ich sag mal, populär wird, groß wird, vergehen da auch mal 1, 2, 3 Jahre. Das heißt, solltest du da was neu entwickeln müssen wollen, dann hast du da noch genug Vorlauf. Das Problem, was du aber auch eben beschrieben hast, ist ein bisschen bei diesen Packages da, die du zum Beispiel über den Node Package Manager installieren kannst. Je mehr Packages du hast, desto mehr, ich sag mal, Drittentwickler sind dran beteiligt und entwickeln eventuell ihre Packages weiter. Das heißt, wenn du dein Projekt aktualisierst nach irgendwie einem Jahr, dann kann das schon sein, dass du dann mal irgendwie, ich sag mal jetzt eine Woche dran sitzt, das alles wieder lauffähig zu kriegen, weil sich halt alles drumherum aktualisiert hat, die ganzen Packages, die du nutzt. Von Login über irgendwie deine Designs, deine Komponenten, die du da nutzt für die Designs und irgendwelchen anderen Dritthersteller-Packages. Also da hast du schon einen Aufwand, das zu aktualisieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du irgendwie mehr Aufwand hast als bei einer C-Sharp-Anwendung, wo über diesen Microsoft Store ja auch das ein oder andere aktualisiert wird und du dann auch deine Woche mit verbringen kannst, das auf irgendwie .NET irgendwas zu updaten. Also viel mehr Aufwand ist es nicht. Und ja, das neueste Zeug muss man ja auch nicht immer sofort nutzen.
Also neue Frameworks am Markt, es gibt super, super viel Neues ständig und es wird halt mal mit mehr oder weniger Grund halt gehypt. Aber ich denke, man muss das halt auch einfach nochmal darunter betrachten, was ist halt irgendwie so business-ready. Also man wird halt niemals, man will es vermutlich nicht, wenn man keinen Bock hat auf Ärger. Wenn man nicht einfach in einem 2 Wochen alten Framework irgendeine Business-Anwendung schreiben, da sucht man sich halt irgendwie die Großen. Und ich denke, dass die halt maintainable sind, die Anwendung, die man damit schreibt. Also wie der Waldemar im Grunde gesagt hat, da gibt es keine, mehr oder minder keine Unterschiede zu anderen Frameworks, die dann eben für das Backend in irgendeiner Form da sind. Oder muss man sich ja mit allen Sachen auseinandersetzen, sei es auch das Hosting oder so, wenn es in einem Docker-Container läuft oder ein Docker-Image muss auch aktualisiert werden, es muss geguckt werden, welche Libraries sind da in irgendeiner Form drin installiert, also auch da, welche NPM-Packages sind im Docker-Container, damit überhaupt das funktioniert, so wie es funktionieren soll. Von daher, der Aufwand ist halt immer da in irgendeiner Form. Der kann aber bei den großen Frameworks irgendwie kalkuliert werden, finde ich.
Okay, also dann doch eher unbestätigtes Vorurteil. Und ja, gut, natürlich muss man dann ein bisschen darauf achten, dass man nicht sich einen Zoo an 10.000 Packages dazu holt. Manchmal vielleicht auch doch gucken, wenn es nur ein Bruchteil einer Funktionalität ist, ob man die nicht dann doch selber implementiert, statt sich da halt einen großen Dependency-Zoo aufzubauen. Ich glaube, das wird nachher auch schwierig, überall die ganzen Lizenzen mit im Blick zu behalten und was man dann jetzt darf, sondern da halt wirklich zu gucken, auf ein sinnvolles Minimum zu reduzieren und halt danach gucken, was man halt braucht und zu schauen, ob man nicht mit den Frameworks, die man schon hat oder mit den Packages, die man schon hat, das abbilden kann oder wenn es halt nur ein Bruchteil ist, ob man da nicht eben eher selbst so eine eigene kleine Extension oder so ein eigenes kleines Package irgendwo auch baut. Okay, also für mich sind das zumindest alle Themen, die ich so auf dem Zettel hatte, so rund um Frameworks. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen oder machen wir das Thema damit dicht?
Also ich würde auf jeden Fall allen empfehlen, mal die da reinschnuppern wollen und auch mal irgendwie Frontend-Frameworks ausprobieren wollen oder aktuell eventuell bei einem sind, sich auch mal die anderen Großen anzugucken. Es ist nie verkehrt und einfach mal versuchen, was für einen das Beste ist. Wie gesagt, das Beste gibt es nicht an Framework selbst, aber was einem am meisten liegt.
Ich finde, die Frontend-Frameworks sind sich irgendwie nicht so spinnefeind wie einige andere Frameworks. Also zumindest ist mir da doch kein Flame War oder sowas untergekommen, wenn es irgendwie darum geht. Also da kann man sich, glaube ich, überall wohlfühlen.
Ja.
Ich denke, das kann dann manchmal auch einfach eine Inspirationsquelle sein, einfach mal über den Tellerrand zu gucken. Ich meine, am Ende schreibt man das schon irgendwie dann in JavaScript, wenn man bei den Großen ist. Dementsprechend einfach mal schauen, was so bei den anderen geht, und vielleicht kriegt man dann die gewisse Inspiration, was die vielleicht anders machen oder was da vielleicht an Komponenten besser ist, was man vielleicht auf das eigene Framework oder auf das, was man verwendet, eben auch anwenden kann. Ja, dann bleibt mir nicht viel mehr, als euch für eure Beteiligung zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über Frameworks zu reden, die ich jetzt nicht täglich anwende, aber was man halt peripher immer halt mitkriegt und was da eben Neuerungen in der Entwicklung sind. Dementsprechend vielen Dank euch.
Danke auch.
Gerne.
Dann nochmal an die Hörer, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr interessant findet, wenn ihr auch etwas habt, wo ihr vielleicht auch selbst mal in der Selbsthilfegruppe mitsprechen möchtet oder uns einfach Feedback geben möchtet, dann könnt ihr uns jederzeit an podcast@sva.de eine Mail schreiben und dementsprechend mit uns in Kontakt treten. Dann danke und bis zum nächsten Mal.